Jetzt musst du performen, Gary. Jetzt musst du einfach durchziehen.
Läufst du schon? Normalerweise informiert man den anderen, dass der Rec-Button gedrückt ist.
Hey! 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 Hey!
Schrei nicht so.
Wie lange kommst du denn, bevor du kommentierst, wie viel früher bist du denn eigentlich immer da?
Oh, ich wollte gerade fast sagen, viel zu früh. ist das eine ernst gemeinte Frage?
Ja.
Ist das spannend?
Ja, aber,
interessiert das Leute, wann ich im Stadion da hocke?
Das weiß ich nicht, aber mich interessiert es, wie viel Wertschätzung sozusagen die Podcastaufnahme mit mir im Vergleich zu so einem Fußballspiel hat, weil du bist jetzt ja gerade vor 35 Sekunden erst reingekommen.
Ja, also beim Fußball mache ich es genauso.
Ja, okay.
Nee, das kann ich gut verstehen. 2 Minuten bevor die Sendung startet, komme ich dann immer, also es ist ungefähr beim Podcast genau die gleiche Spannung.
Ja, okay, das ist gut. Weißt du was, ich bin ein bisschen schlecht drauf. Mir wurde hart vor Augen geführt, wie alt ich bin. Und zwar...
Ist es jetzt eine Hinleitung auf deine Augen-OP?
Oh ja, stimmt. Nee, gar nicht. Na, da wollen wir das. Ich glaube, da sprechen wir erst drüber, wenn es soweit ist.
Ja, okay, machen wir. Nee.
Aber
warte ganz kurz, nur um so ein bisschen zu teasen, es passiert noch in 2020?
Also ja, wenn alles gut läuft. Alles gut. Es stehen noch Untersuchungen aus, sagt man, ne?
Hm. Das Otto Schäfer sagt. Ja, im Alter ist das halt generell so, dass die Untersuchungsanzahl sich häuft.
In jedweder Hinsicht. Mhm. Du, was ich erzählen wollte, alt gefühlt. Auf dem Rückweg am Sonntag von der DTM, wie immer, sind wir natürlich zu McDonald's gefahren. Und im Moment kann man ja nicht rein, deswegen sind wir durch den McDrive gefahren. Und im McDrive war eine sehr nette junge Dame, die aufgrund unserer Akkreditierung, die wir um den Hals hatten, erkannt hat, dass wir von der DTM kommen.
Mhm.
Und sagte, ey Mensch, kommt ihr von der DTM? Und wir so, ja, waren natürlich auch schon mega müde, so ja. Oh, wer hat gewonnen? Ich hatte den ganzen Tag Schicht. Ich konnte nicht gucken. Es war ja Gesamtsieger und wir sagen ja der Rast. Dann war sie erst ein bisschen traurig und dann sagte sie, ja, macht ihr auch Formel 1? Wir machen, nee, Formel 1 machen wir nicht. Und dann hat sie Folgendes gesagt. Ich bin gespannt, ob du weißt, was das bedeutet. Dann hat sie gesagt, schade, ich dachte, wir könnten jetzt so mäßig uns über Formel 1 bonden.
Was?
Das ist so Jugendslang für, da können wir eine Verbindung schaffen.
Aha.
Ne? Und dann sind wir weitergefahren und das ist jetzt kein Scheiß, lustigerweise war dann die gleiche Frau, die die Bestellung, also das Geld entgegengenommen hat, war auch die Frau, die die Burger rausgegeben hat.
Mhm.
Und da hat sie dann nochmal gesagt, ja Mensch, mit Rast richtig schade und wir sagen, ja, wir hätten uns auch gefreut, wenn Nico Müller gewonnen hätte.
Immerhin dann, unser Gast gewesen war.
Genau. Und dann sagt sie, ja, fühle ich euch voll.
Ja, alles klar.
Da sind wir echt weit von entfernt, ne?
Ist so.
Und dann habe ich mich gefragt, ob wir früher wohl auch so Ausdrücke hatten, die dann so die dann etwas ältere Generation schwierig fand. Und bei diesem Gedankengang ist mir eingefallen, dass wir sowas so ein bisschen haben beim Thema Fernsehen. Und zwar gibt es da auch immer wieder so Begrifflichkeiten und Worte, die wir am Set benutzen, wo ich merke, dass die für Außenstehende total schwierig zu verstehen sind. Es ist wie so eine eigene Sprache. Und ich glaube, das gibt es eigentlich in jedem Beruf, aber ich kann ja nicht über jeden Beruf reden, sondern nur über den. Und ich wollte dich fragen, ob dir irgendwas einfällt, was man so am Set sagt, wo Außenstehende gar nicht richtig wissen, was gemeint sein könnte.
Oh. Naja, also so der Klassiker ist tatsächlich einfach, wenn man sagt, der LDS hat gesagt.
Sowas, ne?
Der LDS, so der Leiter der Sendung. Also damit wissen viele nichts anzufangen dann.
Das stimmt.
Das ist tatsächlich ein total spannendes Thema, weil es gibt so viele Begrifflichkeiten, was auch immer so verwendet wird, wo ich auch schon dann häufiger mal so Nachfragen gestellt habe. Ich kann jetzt dummerweise kein Beispiel nennen, zumindest nicht das, was mir direkt im Kopf schwirrt.
Ich habe aber auch so eine Kleinigkeit zum Beispiel, dass man in Unterhaltung, auch wenn man vorher Projekte bespricht, aha, mit Leuten, die jetzt nicht aus den Medien kommen, dass man dann sowas sagt, ja, und dann machen wir da Bilder. Und es ist ganz häufig, dass bei demjenigen, mit dem man spricht, dann ankommt, wir würden Fotos machen.
Das stimmt.
Gemeint sind damit ja aber natürlich einzelne Situationen, die man sozusagen abarbeitet, die natürlich gefilmt werden, also Bewegtbilder durchaus sind. Aber wir sprechen dann so zur Vereinfachung von, wir brauchen noch das Bild und wir brauchen noch das Bild.
Ja, das ist tatsächlich ein ganz gutes Thema. Da müsste man eigentlich auch nochmal so ein Buch machen, so Mann Deutsch, Deutsch Mann oder Deutsch Frau oder irgendwie sowas. Gibt es ja die verschiedenen Richtungen und dann so normale Bevölkerung, TV-Sprache.
Genau, da können wir uns ja zum nächsten Podcast noch mal ein bisschen was überlegen. Eine Sache zu dem Thema hatte ich aber noch fragen.
Ja, warte, bevor du die Frage stellst, muss ich aber dazu sagen, das klingt auch, finde ich, immer so, ich glaube zumindest, dass die, dass die TV-Branche das auch nur macht, um so ein bisschen intelligenter zu wirken.
Nee, glaube ich nicht, weil das macht ja, das machen doch alle. Bei der Bundeswehr gibt es das doch auch, da weiß man ja überhaupt nicht, was die machen und so. Ich glaube, das ist so, ja, auch in Unternehmen ist das häufig, dass man dann als Außenstehender gar nicht sofort mitreden kann, sondern es braucht so seine Zeit, bis man da dann drin ist. Ich glaube, das hat einfach, ja, ich glaube, das hat jede Branche so für sich. Okay. Und vielleicht können wir ja so in den nächsten Wochen immer mal ein bisschen was offenlegen.
Ja, sobald ich über einen Begriff stolpere, merke ich mir.
Genau, und ein Trick, den du vielleicht anwendest, wollte ich dir jetzt schon mal entlocken.
Den ich anwende?
Ja, das ist nämlich eine Sache, die macht im Prinzip jeder, der redaktionell arbeitet. Und zwar geht es ja darum, wenn man mit Leuten dreht, die vielleicht nicht so häufig vor der Kamera stehen, dann steht man immer vor dem Dilemma, dass man den...
Das rote Auto?
Genau, dass man ihnen klar machen muss, wie sie antworten sollen, weil man die Frage, die man selber stellt, später nicht hören wird.
Ja.
Und ich wollte dich fragen, was ist sozusagen deine Erklärung?
Ja, das rote Auto.
Ja, du musst es jetzt einmal präzisieren für die Hörer.
Oh Mann, ey, also das sagt man tatsächlich leider tausendmal und tausendmal wird man auch enttäuscht, weil der Protagonist immer sagt, verstanden und macht es dann trotzdem nicht.
Ja, dann hast du es schlecht erklärt.
Naja, was kann man da schlecht erklären? Also es ist ganz simpel, es geht darum, dass die Frage in der Antwort aufgenommen wird, dass ein kompletter Hauptsatz quasi gebildet wird. Also sprich, wenn ich sage als Frage, welche Farbe hat das Auto, dann erwarte ich, dass der Antwortgeber sagt, das Auto hat die Farbe bababab.
Genau.
Ja, und genau so ist es halt das rote Auto. Ich weiß gar nicht, was sagst du was anderes? Ich kenne nur das.
Nee, das ist tatsächlich auch, also ich mache das auch mit Farbe. Ich mache es aber ein bisschen einfacher, um sozusagen
ein bisschen die Abstraktion. Einfach. Das rote Auto genau. Ist jetzt ja nicht schwer.
Nee, aber ich mache es tatsächlich mit, was ist deine Lieblingsfarbe? Und dass du mir dann bitte nicht antwortest mit, sie ist meine Lieblingsfarbe, rot, sondern meine Lieblingsfarbe ist rot.
Ja, aber ne, das klingt total simpel, also in Summe dieser ganze Prozess und total unnötig. Aber achtet da gerne mal drauf, wenn ihr einfach eine Frage gestellt bekommt, ihr verfallt automatisch eher in die Antwort, anstatt die Frage noch aufzugreifen.
Eine Medien-Nerd-Sache habe ich jetzt noch, wenn wir jetzt schon dabei sind.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich bin ja nicht nur als Redakteur unterwegs, sondern manchmal sitze ich auch im Schnitt. Mhm. Und weißt du, was mich da total nervt an Redakteuren? Es gibt eine Sache, die total schwierig ist zwischen Cutter und Redakteur. Und zwar die Diskussion darüber, innerhalb der Timeline, was ist vor und was ist zurück.
Hä? Ich bin jetzt erstmal gespannt, was du sagst. Ich will mich nicht in die Nesseln setzen.
Genau, für einige Redakteure ist vor halt im Film weiter.
Ja.
Für andere Redakteure ist vor aber nach vorne im Film. Und deswegen wünsche ich mir von allen Redakteuren, dass sie einfach sagen, links und rechts.
Boah, krass. Sorry, nee, erfülle ich dir nicht. was sag ich denn eigentlich immer?
Ja, du sagst auch vor.
Ja, ich sag auch vor, aber ich meine dann vor. Auch. Genau, aber ich gehe dann halt wirklich, also nach rechts quasi.
Genau.
Und mein Zurück ist nach links.
Ja.
Ich wusste nicht, dass man vor zum Anfang meint.
Ja, kann man.
Das habe ich noch nie gehört, witzig.
Gibt's gar nicht wenige.
Nee, das stimmt. Aber das ist sowieso auch eigentlich so eine klassische Sitcom-Szenerie, ne? Cutter und Redakteur. Also es gibt ja da unterschiedlichste Paarungen, die aufeinandertreffen. Oh, da kann ich auch unendlich viele Geschichten erzählen, was ich da schon alles erlebt habe und wie oft ich mir da schon die Haare gerauft habe. Aber ja, das ist, glaube ich, ein hoher Unterhaltungswert in Summe. Mhm.
Sag mal, apropos, was hast du gerade gesagt? Leute, die aufeinandertreffen.
Ja.
Ich habe hier eine Sprachnachricht von Axel.
Ein Axel fragt. Meine Meldung des Tages stammt aus der Hamburger Morgenpost. Exhibitionist in Hamburg. Hose runter statt Maske auf. Nettelnburg. Bundespolizisten haben am Montagnachmittag einen Exhibitionisten in Nettelnburg in Gewahrsam genommen. Wie die Bundespolizei bestätigte, passierte der Vorfall gegen 17 Uhr am Bahnhof Nettelnburg. Sicherheitsbeamte hatten den 46-Jährigen auf seinen fehlenden Mund-Nasen-Schutz angesprochen und wollten seine Personalien überprüfen. Dazu riefen sie die Bundespolizei. Noch während man auf die Beamten wartete, zog der Mann plötzlich blank. Er ließ seine Hose runter und begann in Gegenwart anderer Fahrgäste an sein Genital zu fummeln. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass gegen den Exhibitionisten bereits mehrere Verfahren laufen. Nun meine Frage. Wenn der Exhibitionist vom Startbahnhof Nettelnburg zu seinem Zielbahnhof Lattenkamp gelangen möchte, wie oft muss er dann die Bahnlinie wechseln?
Dreimal. Aber warte, ganz kurz, Stefan, ja, du musst nicht immer als Erster antworten. Ich darf auch mal zuerst einen Tipp abgeben. Dreimal. Und kurze Frage an dich. Montagnachmittag, war Axel da hier?
Also erstmal, deine Antwort ist dreimal und damit wirst du voraussichtlich nachher 2-0 hinten liegen. Man muss zweimal umsteigen, um dann am Lattenkamp auszusteigen.
Ich finde es total asozial, dass ihr euch immer abspricht. Weil das ist ein ganz klares Thema, wo ein Axel auch weiß, dass ich das niemals beantworten kann.
Genau, und weißt du, warum du es zum Beispiel nicht beantworten kannst?
Ja, weil ich keine öffentliche fahre.
Weil du immer mit dem Auto fährst. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Hast du eigentlich schon deine Reifen gewechselt?
Stefan, erstmal, die Kategorie heißt ein Axel fragt und nicht ein Stefan fragt. Also du bist hier nicht derjenige,
aber
der
ein
Fragen
Stefan
stellt.
Und ein die Kategorie könnte auch heißen, ein Stefan und ein Gary wird gefragt.
Ja, wieso soll ich denn die Reifen noch nicht gewechselt haben?
Hast du schon gewechselt?
Ja, wir haben November.
Oh, bis ohne.
Ja, natürlich.
Sag mal, was hast du denn für eine Reifenmarke?
Ich glaube, ich habe tatsächlich, bei den Winterreifen bin ich mir nicht ganz sicher. Entweder Michelin oder Bridgestone.
Mhm. Ich habe auch Michelin. Und soll ich dir mal was sagen?
Michelin. Oh, der feine Franzose. Nee, genau. Sag mal.
Ja, die machen ja nicht nur Reifen, sondern die geben ja auch einen kulinarischen Reiseführer raus. Und derjenige, den wir jetzt gleich anrufen, der würde im Michelin mit Sicherheit richtig groß punkten.
Absolut. Mario Moser.
Wir rufen Mario Moser an, der in Hamburg gewissen Kultstatus genießt.
Also Mario Moser kennt in Hamburg, würde ich sagen, jeder, dessen Herz für den HSV schlägt. Stefan, unser heutiger Gast ist in der Leitung.
Er hat abgenommen, ich habe es schon gehört.
Er hat abgenommen und wir werden gleich noch was anderes aus seiner Stimme heraushören, nämlich einen wunderbaren Dialekt. Mario Moser ist unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, Mario.
Moin, grüße euch aus Sizilien nach Hamburg.
Ja, siehst du,
wie geht's euch?
Ja, uns geht's gut, aber nicht so gut
nicht
wie
so gut
dir.
Wie dir.
Nee, da können wir nicht mithalten, ne?
Der Blick aus dem Fenster hier offenbart nichts Gutes.
Nein, uns geht es hier natürlich zurzeit gut, würde ich mal sagen. Durch die Corona-Krise sind wir ein bisschen eingeschränkt hier, aber sonst genießen wir zurzeit das Leben hier. Ne?
Sehr schön. Und viel Sonnenschein?
Ja, die Sonne scheint aktuell so zwischen 18 und 22 Grad tagsüber. Keine einzige Wolke. Ja, Wetter, damit kann man leben, würde ich sagen. Ne?
Ja, siehst du, da könnte ich gar nicht mehr mit umgehen. Ich habe jetzt am Wochenende erst mir eine dicke Winterjacke gekauft. Ich wüsste gar nicht, was ich da jetzt in Sizilien damit machen soll. Das wäre nichts für mich.
Ja, Winterjacken, die brauche ich ja nicht. Die habe ich in Hamburg schon nicht gebraucht, als ich da war. Und die würde ich hier erst recht nicht brauchen.
Mario, bevor wir darüber sprechen, wie du in den Süden gekommen bist, würde ich gerne ganz weit zurückgehen. Erinnerst du dich noch, wie deine Erstberührung mit dem HSV war?
Ja, die Erstberührung mit dem HSV war ja natürlich, ich habe damals bei der Polizei gearbeitet als Angestellter und habe nebenbei dann als Ordner gearbeitet für den HSV, für die Sicherheitsfirma. Und das war die erste Berührung, die ich mit dem HSV hatte, als Security Man. Und ich war für den Innenbereich zuständig. Das heißt, ich war für die Presse, für die Medien, für die Medienabteilung war ich für die Sicherheit zuständig.
Ja, und dann warst du ja irgendwann noch näher dran.
Irgendwann hat mich der Didi Beiersdorfer, der war damals der Sportdirektor, hat er mich so in den Arm genommen, so lieb wie er immer war und ist, und hat dann gefragt, wir haben einen in der zweiten Mannschaft, einen Mannschaftsbetreuer, der geht in Rente demnächst. Hättest du nicht Lust, da anzufangen bei uns als Betreuer für die zweite Mannschaft? Und da wusste ich zuerst gar nicht, was ich sagen sollte. Und das war die erste Berührung. Ne? Da ich ja Sicherheitsbeauftragter war mit, hatte ich dann gesagt, ja, die Weltmeisterschaft steht bevor. Und die war in Hamburg, da spielte natürlich meine Mannschaft mit Italien. Und da hatte ich gesagt, ich würde gerne die WM noch mitmachen als für die Sicherheit der FIFA. Ja, da hat er gesagt, selbstverständlich, das machst du und dann fängst du bei uns an. So kam es.
Aber wie ist das denn überhaupt gekommen, wenn du das jetzt mal so ein bisschen reflektierst? Ich meine, da laufen ja wahrscheinlich, warst du nicht der einzige Sicherheitsmann, der da rumläuft. Wie kommt es denn, dass du schon da dann direkt so ein Draht hattest?
Ja, ich war ja natürlich auch so ein ja, so ein sympathischer Typ, würde ich mal sagen. Ne?
Und einer mit einer großen Bescheidenheit, ne?
Also ich habe immer gute Laune verbreitet, ne? Und ich glaube, das war meine Art, so wie ich mit den Leuten umgegangen bin. Also wenn ich denen Nein gesagt habe, Mensch, das dürft ihr nicht, ich habe nicht gleich gesagt, ich habe sie nicht weggeschubst, ey, stopp hier nicht, sondern ich habe das auf einer höflichen Art und Weise gesagt zu den Medienleuten, ob das die Zeitschriften, Bildzeitung, Morgenpost, die Fotografen, Witters, Heuer und alle, wie die heißen, das habe ich in einer Art und Weise gesagt, so, dass die dann auch sofort aufgehört haben oder sofort es verstanden haben. So ein Fingerspitzengefühl halt. Ne? Und das sehen denn diverse Leute auch und fragen, Mensch, der kann gut mit Leuten umgehen, mit den Spielern. Ich habe immer halt gute Laune verbreitet. Ne? Auch mal nach einer Niederlage, obwohl ich damit eher weniger zu tun hatte, aber mein Herz ist immer HSV gewesen. Da habe ich die Spieler auch als Nicht-HSV damals immer so ein bisschen motiviert mit. Ne?
Ja, aber was ist das dann für dich für ein Gefühl gewesen, wenn dann da so ein Didi Beiersdorfer auf dich zukommt? Also ich meine, klar, wahrscheinlich kennt jeder HSV-Fan den aus dem Fernsehen, aber mit dem überhaupt mal ein Wort persönlich gewechselt, das ist ja dann schon selten. Und dann kommt der da auf dich zu und bietet dir einen Job an. Also da musst du ja aus dem Strahlen gar nicht mehr rausgekommen sein.
Ja, so sieht das auch aus. Also ich bin aus dem Strahl nicht rausgekommen. Er hat sich ja vorher auch wahrscheinlich über mich erkundigt und wusste auch, dass ich ein Italiener bin und er kennt ja auch Italienisch oder kann Italienisch, er hat in Italien selbst gespielt und da hat er mich so auf Italienisch angesprochen. Und da war ich natürlich ein bisschen baff und ich habe geantwortet und er sagt, Mensch, du kannst ja perfekt Italiener. Ich sage, ich bin ja auch ein Italiener. Ja, aber sagt er, du sprichst ja besser Hamburgerisch als jeder andere hier.
So, die zweite Mannschaft ist ja dann auch das eine, aber dann ging es ja auch direkt noch zu den Profis, was ja nochmal eine größere Wertschätzung ist. Wie kam das dann?
Ja, wie das kam. Also ich habe ja ein Jahr bei der zweiten Mannschaft gearbeitet, 1,5 Jahre und dann war ich in Urlaub. Ja, und da habe ich einen Anruf gekriegt und da haben die gesagt, du musst beim HSV, ja, hier ist was, du musst kommen. Ich sage, ja, aber ich habe doch Urlaub. Ja, nee, sagte, du musst jetzt kommen. Ich sage, ja, was ist denn? Ja, zwei Nachrichten haben wir für dich. Eine gute und eine schlechte. Ich sage, ja, dann sag mir zuerst die schlechte und dann bin ich zufrieden. Und er sagt, ja, du bist nicht mehr bei der zweiten Mannschaft. Ja, sag gerade, ne? Dann habe ich gedacht, ja, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Und dann sag ich, und die gute, ja, du bist jetzt bei der ersten Mannschaft. Und boah, da wusste ich echt nicht, was ich machen sollte, ne? Weil da hast du erstmal den Schub gesehen. Da warst du bei den sogenannten Stars, dann warst du bei den Van der Vaart war damals da, dann war Boateng da war Kompany da, da war Nigel de Jong da war Matthijsen da, das war ja eine Mannschaft, die du eigentlich auch nur so gesehen hattest im Fernsehen oder beziehungsweise als Ordner da unten.
Du hast ja vorhin auch so ein bisschen gesagt, du hast dann ja auch schon mal so ein bisschen mitmotiviert, wie muss man sich das denn vorstellen?
Ja, wie das aussah, indem ich den zugesprochen habe, ne? Dass sie den Kopf nicht hängen lassen. Du hast ja gesehen, wenn die reingekommen sind, auch vom Feld in der Mixzone rein. Einige hatten schon mal Tränen in die Augen gehabt und es kam immer auf Spielsituationen drauf an. Wenn die mal eine rote Karte, da habe ich gesagt, ey Mann, ist doch gut und arm, das geht immer weiter, die zwei Spiele sind schnell rum. Und ja, und so habe ich die halt ein bisschen versucht zu motivieren.
Wie würdest du denn selber dein Jobprofil von damals beschreiben? Also die Formulierung liegt ja nahe, immer so die zu wählen mit die gute Seele des Vereins. So habe ich zumindest dich angekündigt gegenüber Stefan. Aber wie hast du dich selber mit deiner Rolle gesehen?
Ich war ja 24/7 war ich ja da, ne? Das gibt ja keine Rolle. Man sagt, man ist Zeug, weil manches Betreuer, man ist ja Koch, man ist Ernährungsberater, ich war ja halt alles, ne? Oder in dem Beruf musst du halt alles sein, weil die Spieler, die suchen eine Person, also eine Bezugsperson und mit denen sie reden können. Und ich war halt, ich hatte immer ein offenes Ohr gehabt. Also die haben mir auch alles erzählt, ne? Das ist ja, und die wissen ganz genau, ich würde es heute auch nicht erzählen, was die mir damals erzählt haben. Und das ist immer bei mir drin geblieben. Und daher habe ich auch immer noch Kontakt zu ehemaligen Spielern, die beim HSV waren und die jetzt in Italien spielen und auch woanders. Ne?
Aber was du uns auf jeden Fall erzählen musst, ist nämlich A, wie das erste Mal war, als du in die Kabine gekommen bist? Und B, musstest du eigentlich auch ein Liedchen trällern im ersten Trainingslager?
Ja, damals gab es die Kabine noch nicht. Die waren ja alle, da waren wir in dieser Helling AG drüben in so einem Gebäude, da waren die ganzen Klamotten von den Profis da und die mussten wir, der Miro und ich, die haben wir alle vorbereitet, weil das erste Spiel hatten wir, glaube ich, gegen Pinneberg, hatten wir gegen SC Pinneberg gespielt, ein Freundschaftsspiel, und da war ich ja ganz alleine als Heutwart, kann ich mir noch daran erinnern, da hatten wir sogar noch vergessen, die Schuhe für Frank Rost einzupacken. Oh, aber der war so locker drauf, hat er gesagt, der war Martin Juhl Trainer. Der war so locker drauf, da hat er gesagt, du, ist kein Problem, sagt er, ich ziehe die von Basti Reinhardt an. Aber das hat er auch nur so gemacht, weil du mit den Leuten klarkommst, ne?
Frank Rost, da kriegt man doch direkt, da gefriert einem ja das Blut in den Adern normalerweise.
Ja, aber ich habe es ganz locker gesehen. Das ist meine Art und Weise gewesen. Ich habe mich nicht erschrocken, ich habe mit denen geredet. Du, ich sage, du, tut mir leid, deine Schuhe sind nicht dabei, was machen wir jetzt? Soll ich jetzt hinfahren, ein Stadion und die holen, oder möchtest du was anderes? Oder, Basti, welche Schuhgröße hast du? Basti sagt 46, gib her, ich ziehe sie an. Und dann hat er die angezogen.
Aber wie ist das dann generell mit den Spielern? Haben die wirklich so Vorlieben, wie man sich das vorstellt? Also möchte der eine seine Schnürsenkel schon geschnürt haben, der andere die noch offen haben und einer hat 15 Paar Schuhe dabei und der andere nur eins? Wie ist das?
Ja, du hast da natürlich, der eine wollte immer die Schuhe haben, der eine der immer die Unterhose, der eine immer das T-Shirt. Die haben ja ihre Lieblingssachen dabei gehabt und die wollten sie immer haben und die haben sie auch so bekommen, wie sie die haben wollten. Ne?
Wer war denn der Abergläubigste?
Der Abergläubigste, ja, wir haben ja natürlich so aus dem Balkan, da haben wir so den Ilicevic natürlich gehabt, der immer ein T-Shirt anhaben wollte, mit seinem Vater vorne drauf, was ich auch verstehen kann, der ist ja noch verstorben und alles, das sind ja auch so Gänsehautmomente, die man dann hatte, ne? Wo man dann auch mit den Spielern, mit den jungen Spielern dann auch mitfühlen konnte. Ne? Oder der Petrich, einer der besten, sag ich jetzt, der wollte immer gerne, wenn der ein Tor mit Trikot gespielt hat, das wollte er auch beim nächsten Spiel wieder anziehen. Ne? Das sind solche Sachen.
Aber gewaschen hast du es zwischendrin mal?
Ja, das wurde einmal gewaschen und dann hat das wieder. Die anderen, die haben wir immer alle weggegeben.
Und jetzt befassen wir uns ja in unserem Podcast auch immer regelmäßig mit Medienthemen. Das klang ja gerade schon so ein bisschen durch, dieses, dass du auch mal Spieler aufbauen musstest. Wie hast du Spieler erlebt, die dann beispielsweise nach einer Niederlage da den ganzen langen, ja gefühlt endlosen Gang gehen mussten und dann da allen voran Kapitäne natürlich sich den Fragen der Journalisten gestellt haben, und wenn die dann endlich in der Kabine angekommen sind, wie war das so? Mussten die dann auch nochmal aufgebaut werden oder gab es dann da auch Situationen, wo die nochmal doppelt frustriert waren?
Ja, einige waren natürlich doppelt frustriert, ne? Einige. Es kam ja immer auf den Moment von den Spielern drauf an, ob er selbst schlecht gespielt hat, seiner Meinung nach. Ich sage immer, ein Spieler alleine spielt nicht schlecht. Die Mannschaft verliert zusammen, die Mannschaft gewinnt zusammen. Das war immer mein Motto und deswegen, so habe ich die auch aufgebaut. Ich sage, Mensch, du bist einmal über den Ball getreten, aber wenn der andere jetzt die beiden Tore gemacht hätte, dann hätten wir gewonnen. Ich sage, du bist natürlich derjenige, ob das der Torwart war, der... Wenn du einen Fehler machst und vorne machen sie zwei nicht rein, bist du hinten immer derjenige, der eigentlich frustriert ist, ne?
Aber das ist ja eine pragmatische Sichtweise jetzt. Aber wie war denn so aus deiner Sicht innerhalb einer Mannschaft, wie doll geht vielleicht so eine Berichterstattung dann doch? Wie dicht kommt die an die Mannschaft ran?
Ja, es kommt auch immer auf den Pressesprecher drauf an, ne? Wie der damit umgeht, ne? Wie er kommuniziert mit der Presse, wie er mit den Spielern kommuniziert, wie das denn rauskommt, das ist ja nicht mal eben so, dass die Spieler sind natürlich, es gibt Spieler, die sind so frustriert, die hauen ja gleich vieles raus, was sie im normalen Fall gar nicht sagen würden.
Du hast ja auch eine ganze Generation von Spielern mitbegleitet sozusagen. Hat sich da ein bisschen was verändert im Umgang der Spieler mit den Medien?
Ja, selbstverständlich. Hatte in meinen Van Nistelrooy, Petrich, Olic, Drobny, Frank Rost, die wussten schon, was die erzählen. Ich meine, das ist ja alles, das kannst du heute sind die alle viel jünger beim HSV. Ne? Das ist ja auch ein 18-, 19-, 20-Jähriger. Das sind ja andere Welten, denn von Kopf schon, das sind ja alles reife Männer, Familienväter, die wissen schon, zu welchem Zeitpunkt die was sagen. Ne?
Ohne da jetzt anderen gegenüber quasi nicht gerecht zu werden, aber wer war denn vielleicht, weil du natürlich auch viele Trainer erlebt hast, wer war einer, mit dem du besonders gern zusammengearbeitet hast?
Ja, sehr gerne war natürlich mit Bruno Labbadia. Ne? Bruno Labbadia und Martin Juhl, das waren jetzt, also um jetzt mal zwei Namen zu sagen, ich hatte nie Probleme mit keinem Trainer, ob das ein Slomka war oder ob das Bert van Marwijk, ich hatte nie Probleme mit dem Trainer. Ich habe das gemacht, was die von mir verlangt hatten, und ich habe die so gut wie möglich gemacht, und ich habe zum Teil immer noch Kontakte zu den Trainern. Daher kann man nicht sagen, mit welchem Trainer gut, mit welchem Trainer schlecht. Emotional natürlich mit Slomka und mit Bruno Labbadia, das waren die beiden Relegationsspielen, einmal in Karlsruhe, in Kräuter Fürth, das war natürlich, das hält noch mal ein bisschen mehr zusammen, ne?
Ja, das glaube ich. Und gab es so Momente, die du auch niemals vergessen wirst, weil dann, weiß ich nicht, Spieler XY mal auf dich zugekommen ist und sich einfach mal bedankt hat? Oder ist das vielleicht sogar häufiger passiert, als man jetzt denken mag?
Ja, das war sehr oft, sehr oft. Also sehr oft haben wir Spiele gehabt, die sich bei uns Betreuern allgemein bedankt haben. Ob das ein Dickmeier, man braucht ja keine Namen sagen, weil das einfach zu viele waren. Da soll sich jetzt keiner vernachlässigt fühlen, wenn man mal Einnahme vergisst.
Ja.
Aber da sind ganz viele Spieler, die es auch honoriert haben, die es gesehen haben, wie wir arbeiten, was wir für die alles machen. Und ja, emotional natürlich bei den Relegationsspielen, wo wir nicht abgestiegen sind, diese zwei, wo ich dabei war, das ist natürlich, wo die Spieler mir die Klamotten auf dem Feld von Leib gerissen haben vor Freude. Da lief ich nur mit der Unterhose nachher rum. Das ist natürlich, ja, was willst du da machen? Da kann ich jetzt nicht zum Spieler gehen und sagen, mit den Chimp, ne, wenn er einen Drop in Sven Neuhaus und Rudnevs da ankommen, dir die Klamotten von, du läufst auf dem Platz mit der Unterhose rum. Ne? Ich habe ja natürlich auch nicht so eine Figur gehabt wie so ein Spieler, sondern da war
ja, aber schon fast.
Aber sowas nimmt man dann mit. Ne? Das sind emotionale Sachen, die man vergisst man halt nicht.
Das waren ja auch unfassbar viele Jahre und dementsprechend dann auch unfassbar viele Ereignisse, die du da miterlebt hast. Danach war ja aber deine Laufbahn noch längst nicht vorbei. Beschreib mal diese Phase, als du dann den HSV verlassen hast und ein neues Kapitel aufgeschlagen hast.
Ja, das. Wie war das? Irgendwann kam mal der Vorstand zu mir runter in die Küche und sagt, du hast ein Angebot aus China, dich wollen die haben. Ich sage, ja, ich habe erst gedacht, die wollen mich so ein bisschen auf den Arm nehmen. Der Jürgen. Und der Kontakt kam nachher von Roger Schmidt, der hatte ja einige Spieler auch gehabt, die ich betreut hatte, so wie Heung-Min Son und Hakan Çalhanoğlu, die haben in Leverkusen gespielt und die hatten damals da einen Koch gesucht. Dann haben die gesagt, Mensch, nimm doch den Mario oder frag, ob er kommt. Und dann hatte ich Anfragen gehabt und da habe ich gesagt, ich kann nicht von Hamburg nach Leverkusen gehen, das würde ich nicht machen.
Genau, ich würde vielleicht noch einmal die Hörer abholen, um das noch einmal auf den Punkt zu bringen. Die haben dich nämlich angefragt als Ernährungsberater, richtig?
Die haben mich als Koch angefragt, genau. Und da ich ja auch Ernährungsberater bin, haben sie mich als beides angefragt, ja.
Und dann bist du nach China gegangen. Und wie war es da?
Ja, ich hatte ja erstmal immer Nein gesagt zu Leverkusen. Und dann kam die Anfrage. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Die letzten Jahre beim HSV waren wirklich so, die haben mich so runtergezogen als ausgelaucht, sag ich mal, weil wir immer nur in der Relegation, immer nur von Abstieg gespielt haben und. Und meine Kraft war halt weg. Und da habe ich gesagt, jetzt muss ich versuchen, mal was anderes zu machen. Und das kam das gelegen. Da haben wir zwei Spiele gehabt 2017. Da waren wir gegen Augsburg und gegen Köln. Zwei Spiele, zwei Siege, Tabellenführer. Und dann habe ich gesagt, so, als Tabellenführer möchte ich gehen und dann als Tabellenführer bin ich dann gegangen.
Lass uns nochmal zurück dann nach China gehen. Wie ist das, da dann anzukommen? Das ist ja wahrscheinlich auch eine völlig neue Welt. Warst du zuvor überhaupt schon mal in China?
Nein, ich war noch nie in China. Das
musstest du da noch selber auf Wohnungssuche gehen oder gab es da alles für dich? Wie sieht das überhaupt aus da vor Ort?
Das gab es alles für mich. Also alles das, was ich brauchte. Der Eigentümer hat gesagt vor der Mannschaft, so das, was der Mario will, das bekommt er.
Und was wollte der Mario?
Ja, einen roten Ferrari auf jeden Fall.
Ja, nee, den wollte ich nicht. Ich wollte eine neue Küche haben zum Beispiel. Ne? Und die habe ich sofort bekommen. Die Lebensmittel, die wir brauchten, die konnte ich mir aussuchen. Es wurde alles, ich brauchte nicht fragen, dürfen wir das? Ich habe gesagt, wir brauchen das und das habe ich sofort bekommen. Es ist egal, um welche Geräte das ging und welche Lebensmittel es ging. Der Eigentümer sagte, ich habe hier auf dem Platz 11 Ferraris, die laufen und die müssen laufen. Das heißt, beste Energie. Ne?
Aber das sind jetzt zwei verschiedene Aspekte, die ich gerne nochmal aufmachen möchte. Das eine Thema ist natürlich generell Stellenwert Fußball in China. Also klar, ich würde mal behaupten, der ein oder andere hat schon mal das ein oder andere Spiel gesehen. Aber wie wird Fußball dort gelebt?
Ja, natürlich nicht so wie in Europa. Ne? Das, aber doch schon, die wollen sich natürlich viel weiterbilden und da wird viel investiert in den ganzen Sport. Und ich gehe davon aus, dass in den nächsten 5, 6 Jahren doch schon was rauskommt da. Ne?
Und wenn du sagst, du hast auch alles bekommen, was du brauchtest, also Geld würde ich jetzt mal behaupten, spielt dann da keine Rolle. Sind aber ansonsten die Strukturen denn ähnlich wie in Europa, die Gegebenheiten, um da auf diesem Niveau, auf dem du ja auch gearbeitet hast hier in Deutschland, dann auch in China zu arbeiten?
Der Trainer, der Roger Schmidt und der Jörn Wolf, der hat das ja alles gemanagt, der hat ja alles möglich gemacht. Ne? Wir haben ja, also wir in Peking haben sowieso alles gehabt. Peking ist ja eine riesige Stadt auch und das ist ja so eine westliche Stadt, kann man schon sagen, wo wir waren. Westlich eingerichtet, genau im Zentrum. Unser Trainingsplatz war genau am Stadion. Also das ist eigentlich sehr selten in der ganzen Liga.
Das hört sich jetzt ja nicht so richtig nach Kulturschock an, aber vielleicht kannst du ja trotzdem mal so ein bisschen beschreiben, was ist denn da anders gewesen? Auch wie ist das dann? Dann packst du deine Frau ein und sitzt plötzlich in Peking. Wie muss ich mir da dein Leben vorstellen?
Ja, wir haben eigentlich keinen Kulturschock gehabt. Kulturschock haben wir natürlich immer nur gehabt, wenn wir Auswärtsspiele gehabt haben. Ne? In solchen, nicht jetzt gerade Shanghai oder... Aber in Städte, da gab es keine Milch zum Beispiel, da gab es keine Nudeln oder da gab es, die sind ja alle, die leben halt eher Standard. Ne? Das ist ein Kulturschock, wenn du fliegst. Am Anfang war das ja immer so, wir sind ja mal 2 Tage vor ein Spiel angereist, weil sonst kommt es am Flughafen an und sagen die auf einmal, ja, der Flieger fliegt nicht. So, dann stehst du da. Ne? Das ist ein Kulturschock, wo du dann sagst, die drücken auf den Knopf und sagen, heute geht kein Flieger. Und dann meckert auch keiner. Ne? Die drehen sich um und gehen. In Hamburg oder in Deutschland, da wird es einen Aufstand geben. Sondern wenn die sagen, es fliegt kein Flieger, dann drehen die Leute sich um und setzen sich hin. Oder
ist ja geil.
Oder legen sich auf den Fußboden und schlafen und warten auf den nächsten Flieger. Ne?
So wie du das erzählt hast, lebst du ja aber auch von deiner Art und von deiner Art zu kommunizieren. Das wird da ja in Teilen dann noch schwierig gewesen sein. Wie hast du dich denn persönlich dann darauf eingestellt?
Ich persönlich, ich bin ja gut, wir haben ja auch ein paar Spieler gehabt, die Deutsch gesprochen haben jetzt. Oder wie meinst du das jetzt? Wie
soll ich
das
genau verstehen? Genau, ja, so meine ich das.
Wir haben ja den Renato Augusto gehabt, der kann perfekt Deutsch, der war das Soriano da, der konnte auch perfekt Deutsch. Die haben der eine in Salzburg gespielt, der andere auch damals in Leverkusen. Ja, mit den Spielern, ich habe ja mal Spaß gemacht mit denen. Ne? Ich meine, die haben nachher einen eigenen Fanclub für mich gemacht.
Was?
Erzähl. Ja, die Chinesen, ja, da war so eine chinesische Gruppe, so eine Anglergruppe und die kamen dann auf einmal auf die Idee, Trikots drucken zu lassen mit Mario 99. Ich sag fast, ja, wir sind dein Fanclub.
Geil.
Ne? Und ja, da denkst du, du bist in einer anderen Welt da und du bist denn ja auch in einer anderen Welt, ne?
Ja, und sag mal, wenn du das jetzt gerade mit dem Flieger so schön beschrieben hast, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Ergebnisse nicht nachgeguckt, aber wenn ihr jetzt beispielsweise mal 2 oder 3 Mal am Stück verloren habt, sind die Fans dann trotzdem ruhig geblieben und das hat die quasi gar nicht interessiert? Oder können die also auch mal negativ von den Emotionen her sein?
Also ich bin in der glücklichen Lage gewesen, dass wir keine 3 Mal hintereinander verloren haben in der Zeit, wo ich da war.
Lag aber wahrscheinlich dann an deinem Fanclub.
Das, nein. Aber das lag an der guten Ernährung. Ne? Ich sag, die hatten die Power gehabt, die haben das auch selbst gesehen, als ich da angefangen habe. Da war auf den Tischen, da waren so, ja, keine Werbung machen, aber ganz viel Red Bull auf dem Tisch, der Schokolade, Mars, Snickers und Pizza lag da. Ich dachte, was ist das denn, habe ich gesagt. Und das bei einer Fußballmannschaft. Ne? Das ist ja, und das habe ich dann alles abgeschafft, aber in einer Art und Weise, dass ich mit den Spielern geredet habe. Ich sage, du, wir müssen was ändern. Einzelgespräche auch so geführt. Ich sage, Mensch, habe ich so einen angenommen. Immer mit einem Dolmetscher bei den Chinesen dabei gehabt. Ich sage, du, erklär denen, was das ist und ihr wollt. Und wenn ihr das und das macht, was ich euch gebe, dann ist das doch angenehmer. Solltet ihr euch dabei nicht wohlfühlen nach einer Woche, sagt es mir bitte. Aber lasst die Köpfe nicht hängen. Ich will euch jetzt nicht alles wegnehmen, aber ich sage, wir können hier nicht mit Mars, Snickers, Twix, Schokolade, Butterkekse anfangen, hier Fußball in einer Liga zu spielen. Dann fingen wir dann an, im Januar im Trainingslager in Portugal. Da habe ich denen das Essen dann richtig umgestellt. Und die waren, ich sage, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, sagt mir bitte Bescheid. So, und das habe ich dann gemacht. Und immer wieder gesprochen mit denen, wie fühlt ihr euch beim Training, nach dem Training, während des Trainings. Alles gut, alles gut. Und hast du mehr Power, hast du weniger, hast du Wehwehchen? Nein, alles super. Ja, und dann haben die gesehen, dass das was Gutes ist, was die von uns bekommen und nichts Schlechtes. Und so konnten wir dann ihre ganzen frittierten Sachen, die sie immer hatten, ihre ganzen Soßen und das konnten wir dann alles entfernen.
Ja, bei Stefan ist das ja ähnlich. Der ist auf Produktion gerne bei McDonald's und da sieht man dann auch immer direkt, dass er nicht so performt.
Ich esse ja immer erst auf dem Rückweg bei McDonald's. Das ist der
Unterschied. Auf dem Rückweg haust du dich nicht da rein.
Warte mal, ich will noch einmal ganz kurz bei diesem Ernährungspunkt bleiben. Weil, wie schwierig ist denn das? Also ich sage jetzt mal den europäischen Spielern, ne? Kann ich mir total gut vorstellen, dass die das auch relativ schnell annehmen, was dann deinen Essensplan angeht. Aber die Spieler, die dann vielleicht das auch gar nicht so kannten, wie schwierig war das gerade, das bei denen zu implementieren? Also nicht nur, was das Essen auf dem Trainingsgelände angeht, sondern dann halt auch in der Freizeit.
Also da muss ich dir natürlich sagen, da sind wir auf der anderen Seite. Also die Asiaten haben das eher angenommen als die Europäer.
Ehrlich?
Weil die haben sofort Ja gesagt. Ne? So wollen wir das haben. Und mit denen habe ich dann die Frauen, ihre Frauen, die haben sich dann bei mir erkundigt, was sie den Männern denn zu essen machen können und. Dann haben die immer, wenn ich gekocht habe, haben die Videos gemacht, das haben die ihre Frauen gegeben. Und dann haben die Männer mir, also die Spieler haben mir den Fotos geschickt. Guck mal, meine Frau hat mir das und das gemacht. Ist das gut? Ja, das ist natürlich eine Wertschätzung dann auch, ne?
Total.
Dass die das dann auch angenehm, die haben sich dadurch auch wohler gefühlt, ne?
Aber so wie ich das jetzt verstehe, ist deine Philosophie auch nicht, dass man einfach in so einen Verein reinkommen kann und quasi aus dem Nichts sein Konzept einfach durchdrücken, sondern man muss da schon Aufklärungsarbeit leisten, richtig?
So sieht das auch. Du, ich bin ja auch ein Ernährungsberater. Ich habe denen ja nicht erzählt, was von irgendwelchen Sachen da. Ich bin ja kein Theoretiker, muss ich dir ehrlich sagen. Das, was ich in der Schule gemacht habe als Ernährungsberater, du musst ja nach dem Sport sehen. Du weißt, ein verletzter Spieler, den kannst du nicht voller Kohlenhydrate hauen. Du kannst nicht voller Fette, du kannst einen Verteidiger nicht das geben, was ein Mittelstürmer und. Also da weiß ich schon genau, was ich zu tun habe. Ne? Und mit denen habe ich dann gesprochen. Und dann der Spieler sagt, ja, warum kriegt der keine Nudel? Ich sage, du bist doch verletzt, mein Junge. Ich sage, mach eine Woche Power, dann kriegst du wieder was von mir. Ist doch dann das wieder Bewegchen, wieder auf den Platz laufen, dann mache ich dir die besten Nudeln der Welt und schon haben die Video gemacht, dann habe ich frische Tomaten in der Pfanne, das haben die denn gefilmt, die haben sich so gefreut, dass ich nur für den die Nudeln gekocht habe.
Ich habe einen Satz von dir gelesen, den habe ich von deinem Instagram-Account geklaut. Mach das, was ich sage, aber tut nicht das, was ich mache.
Die sollen nicht so essen wie ich. Ich esse ja auch zum Teil, wenn man ist ja nicht ungesund. Ich fühle mich wohl, ich bin über 50, ich bin kerngesund, mir tut kein Knochen weh, ich habe kein Cholesterin, ich habe keinen Zucker, ich habe kein. Das bei mir ist alles auf dem Normalwert. So, warum soll ich da jetzt was ändern? Ne? Und wenn ich mir jetzt abends um 11, 12 einen Teller Nudeln reinhaue, ja, dann muss er nicht unbedingt einen Spieler machen, wenn er vorhin schlafen geht. Ne?
Aber trotzdem gehört zu deiner Philosophie schon, dass als Profisportler die passende Ernährung dazugehört. Ne? Vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen rausstellen, wie wichtig das tatsächlich auch ist.
Ja, das ist eigentlich, das ist nicht viel, das sind immer so, ich sag mal jetzt 2-3% für einen Sportler, für einen Profisportler. Aber das ist ja der Energieträger. Du musst ja, du musst ja auch genau wissen, zu welcher Uhrzeit du einem Spieler was geben darfst und deiner Mannschaft vor ein Spiel. Einige Trainer wollen 2,5 Stunden, dann hast du wieder einer, der 3 Stunden, der eine will gerne 3,5 Stunden. Und da muss man dann auch halt mal mit dem Trainer ein bisschen sprechen. Wie fühlt sich ein Spieler? Weil die Trainer, die möchten dann ja auch ihr Plan durchkriegen. Die möchten die Besprechung machen vor dem Spiel und. Die Pläne, die sind ja alle, und jetzt gerade auch in der zweiten Bundesliga, wenn die um 13 Uhr spielen, der musst du um 10 Uhr Mittag essen. Und wenn du jetzt der eine Trainer sagt 3,5 Stunden, dann musst du um 9.30 Uhr Mittag essen, dann musst du schon so viel Power reinhauen, dass du das Spiel durchzählst.
Und Mario, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, Deutschland, Hamburg, dann nach China, jetzt in Italien, Sizilien und wo als nächstes?
Ja, jetzt bin ich auch durch die Corona-Zeit, weiß man nicht. Ne? Da muss man erst mal gucken, wie das alles abläuft und. Da haben wir noch, meine Frau und ich, wir leben jetzt hier und wir genießen unsere Zeit jetzt erstmal und dann müssen wir mal schauen.
Aber du hast schon noch Bock, bei einem Verein nochmal tätig zu sein, oder?
Wenn irgendwann mal ein richtiges, muss ich sagen, Angebot kommt und der Verein, der muss auch stimmen und und die Wertschätzung muss da sein, ne? Dann würde ich das eventuell machen.
Wäre denn Eindhoven was für dich gewesen? Roger Schmidt ist ja da jetzt hingewechselt.
Ja, ich hatte mit Roger ja schon einige Male jetzt gesprochen und mit Jürgen, aber das ist ja auch, ist in Europa, die haben ja alles, das sind ja Top-Mannschaften, die sind sehr gut ausgestattet mit allem, was das da gibt. Also da braucht man auch nicht, das wäre ja auch, wenn er jetzt im Kopf, was nicht 20, 30 Jahre ist, das, sowas macht man nicht. Das würde ich auch nicht von mir aus machen. Ne? Da würde ich nicht sagen, so der weg und ich komme.
Mario, sag mal, bevor wir zum Ende kommen, könntest du noch mal so ein bisschen erzählen, wie viel Leidenschaft steckt in dem, was du machst? Und wie stolz bist du auch auf das, wenn du jetzt zurückguckst, vom am Anfang Sicherheit zu am Ende ganz dicht an der Mannschaft? Wie viel Leidenschaft hat es dafür gebraucht?
Ja, ich bin natürlich richtig stolz drauf gewesen, das überhaupt machen zu dürfen. Das ist ja auch, da kommt ja auch nicht jeder ran an seinen Job, das darf man nicht vergessen. Und du musst immer du bleiben und du darfst dich nicht verstellen, musst immer lustig sein und musst immer fröhlich sein, auch wenn das denn mal nicht so ist. Du musst immer mitziehen, dankbar über jede. Und der Job, der hat natürlich riesigen Spaß gemacht, weil die Spieler, die haben es auch angenommen, ne? Und wenn die Spieler das dankbar annehmen und alles, dann macht das ja noch mehr Spaß, als wenn du da immer Nörgler hast. Ich muss ehrlich sagen, in meiner Karriere, die ich da als Betreuer gearbeitet habe, beim HSV und in China, muss ich dir ehrlich sagen, da habe ich überhaupt keinen gehabt, der irgendeine Art und Weise mit mir rumgenörgelt hat, persönlich. Wenn er es hintenrum gemacht hat, keine Ahnung, wenn er sich beschwert hat, dann weiß ich es nicht. Aber so persönlich war ich mit jedem gut und jeder hat das akzeptiert. Und so macht die Arbeit noch mehr Spaß. Ne? Das ist ja auch, du kommst ja auch in den Dreh nachher, du kriegst den Dreh ja nachher raus. Welcher Spieler braucht was? Den machst du ja schon glücklich, der kommt rein in die Kabine. Und wenn das nur eine kleine Schokoladenkugel ist, sieht sie auf seinem Platz, der freut sich schon. Dann weißt du ganz genau, du hast wieder alles richtig gemacht. Und ob das nur so eine kleine runde Kugel war, ne? Das ist, das kann man kaum beschreiben. Du weißt, dass ein Spieler gerne ein kleines Nutella oder einen kleinen Keks möchte oder wie auch immer. Und dann machst du den dahin, dann kommt er zum Training, wenn morgens mal Training war, dann sieht er das, bumm, schon hat er wieder richtig gute Laune. Ne? Dann weißt du ganz genau.
Schön.
Du hast alles richtig gemacht.
Bei kleiner runder Kugel bin ich hängen geblieben, Mario. Die kleine runde Kugel, Stefan. Und der kranke, schlanke Gary sagen ganz herzlichen Dank.
Ja, das
Dank.
Hab ich jetzt nicht. Immer. Rollt er nach links, ist alles.
Ja, ja.
Rollt er nach rechts, ist auch nicht schlecht.
Mario, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Das ist ja auch total interessant, weil man halt einfach immer nur sieht, alle Profis sind, also sind perfekt ausgestattet in ihrem Look, aber wie viel Arbeit dann da auch dahinter steckt und welche Werdegänge sich daraus halt auch entwickeln können. Total cooler Einblick, den du uns da gewährt hast. Vielen, vielen Dank.
Gerne, Mario, vielen Dank.
Bis demnächst.
Hey. Hey. So, kleine Frechheit, mein Lieber. Dicke Kugel. So wie ich das sehe, steht es aktuell 1-0. Und die 1, das bin ich, die ist rank und schlank und nach oben gewachsen. Und die 0, die hat wirklich ein bisschen Ähnlichkeit mit einer dicken Kugel. Und wenn gleich der Axel die Auflösung verkündet hat, dann wird es hier 2-0 stehen, was ja in Anbetracht der bisherigen Sendung quasi ein uneinholbarer Vorsprung für mich darstellen wird. Und jetzt fahren wir ab.
Ja, ist schon auffällig, wie du mich nicht zu Wort kommen lässt, weil du Angst hast vor der Retourkutsche.
Und nun zur Auflösung. Der Mann müsste zweimal die Bahnlinie wechseln. Einmal am Bahnhof Sternschanze von der S21 in die U3 und dann noch einmal am Bahnhof Kellinghusenstraße von der U3 in die U1. Von dort aus sind es dann noch 2 Stationen bis zum Bahnhof Lattenkamp.
Er hat aber auch nicht gesagt, was ist der einfachste Weg. Ich dachte natürlich, dass es viel komplizierter ist und deswegen er ja dreimal umsteigt, weil er so halt noch ein bisschen was von Hamburg sieht. Also ich fand, die Frage war unterirdisch formuliert. Er hat nicht gesagt, der direkte Weg, wie oft er dann umsteigen muss. Also das zählt nicht.
Mir gefällt das ganz gut. Man muss sagen, also verlieren kannst du.
Ja, das hat ja nichts mit Verlieren zu tun. Das ist eine Tatsache. Hörst du dir nochmal an.
Und damit wir nicht noch mehr... Nee. Ich wollte gerade sagen, damit wir nicht noch mehr Follower verlieren, aber tun wir ja gar nicht. Aber für den Fall, dass wir in dieser Sekunde, weil Gary so ein schlechter Verlierer ist, vielleicht einen Follower verloren haben, würde ich bitten, wenn ihr uns gehört habt, followt uns doch. Und gleicht das wieder aus.
Du bist ein ganz schlechter Möchtegern-Gewinner.
Es steht 2-0 für mich.
Hey! 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 Hey!
Hey! Schrei nicht so.